Polizeigewalt. Eine Vortragsreihe der Kritischen Uni Tübingen.
Professor Dr. Raphael Beer war lange Zeit selbst Polizeibeamter, bis er lieber darüber forschen wollte. Er ist heute Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei Hamburg mit den Schwerpunkten Kriminologie und Soziologie. Er forscht zur Organisationskultur, Devianz, sozialer Kontrolle und empirischer Polizeiforschung.
Ich werde sozusagen Grundlagenarbeit versuchen. Und Grundlagen scheinen mir zu sein in der Kultur der Polizei selbst. Also, ich betrachte beispielsweise Rassismus in der Polizei als Symptom und nicht als Ursache einer Kultur, die auf Superiorität beruht, also auf Überlegenheit. Insoweit bin ich tatsächlich schon lange damit beschäftigt, Cop-Culture und Polizeikultur zu thematisieren. Aber welche Konsequenzen das hat und wie sie sich sozusagen auch auf andere Bereiche polizeilichen Handels auswirken, das kommt mir auch erst in den letzten Jahren beziehungsweise in letzter Zeit immer deutlicher vor Augen. Insofern nehmen Sie teil an einer Work in Progress, sozusagen einem Erkenntnisprozess, der für mich selbst auch noch nicht abgeschlossen ist. Wenn ich von Polizei spreche, das sollte ich noch sagen. Ich spreche in erster Linie von der Welt der Schutzpolizei, also der uniformierten Polizei, sowohl geschlossene Einheiten, also Bereitschaftspolizei, als auch Schutz, also Einzeldienstpolizei. Ich spreche weniger oft von Kriminalpolizei. Das sind doch andere Sozialisationselemente und die haben eine andere Aufgabenstellung.
Polizeikultur und Cop Culture sind Begriffe aus den USA der 60er Jahre. Beer hat sie auf Deutschland übertragen.
Polizeikultur und Cop Culture haben insofern Bedeutung, als sie zwei Elemente einer polizeilichen Wirklichkeit sind, die quasi ein Arbeitsbündnis eingehen, aber von unterschiedlichen Seiten Polizeiarbeit und ja, Polizeikultur anleiten oder determinieren. In Wiesbaden bei der ersten Bereitschaftspolizeiabteilung mit 17 Jahren, da habe ich Polizei von unten kennengelernt und habe schnell die Unterschiede zwischen Polizeikultur und Cop Culture kennengelernt. Cop Culture hat uns gelehrt, wie man sich unter Kollegen verhält und wie man gute Kumpels wird und wie man dicht hält, wie man auch beim Stubendurchgang versucht, das Beste rauszuschlagen. Und Polizeikultur hat uns gelehrt, wen wir grüßen sollten und vor wem wir Angst haben mussten. Also diese verschiedenen Kulturelemente habe ich sehr früh selbst kennengelernt und habe sie später dann auch zum Gegenstand meiner Arbeit gemacht.
Polizeikultur ist also eher die Art der Selbstdarstellung der Polizei. Sie ist bewusst nach außen gerichtet und darauf zugeschnitten, positiv aufgenommen zu werden oder respektiert zu werden. Darauf treffen Polizeistudierende in ihrer Ausbildung. In der Arbeit mit den Kollegen lernen sie dann die Cop Culture kennen. Cop Culture kann man auch Polizistenkultur nennen. Sie findet innerhalb der Polizei statt. Vieles an ihr ist zu kritisieren, aber auf ihr beruht das System Polizei.
Insofern möchte ich schon darauf hinweisen, dass, was ich jetzt allgemein sage, auch sehr konkrete Auswirkungen hat. Zum Beispiel ist Kultur ein Normensystem, das überindividuell gilt. Und das ist nicht, wie Ethik zum Beispiel, individualisierbar. Es kann nicht jeder machen, was er will. Auch in einer Dienstgruppe kann nicht jeder seine eigene Kultur leben, sondern man ist immer Teil eines kulturellen Umfeldes. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel der Begrüßungsrituale genommen. Wenn Sie in der Schutzpolizei sozialisiert sind und Sie verweigern den Händegruß, also den Händedruck, dann sind Sie sofort Außenstehender. Mit solchen Dingen fängt es an. Und es hört damit auf, dass zum Beispiel jemand sich nicht traut, aus einer Chatgruppe auszusteigen, weil die ihm zu doof ist oder weil sie zu langweilig ist oder weil in ihr rassistische Bilder gepostet werden, dass diese Normen, diese Kulturelemente, also was sich gehört, welche Normen gelten, die sind eben überindividuell und sind stark prägend für alle. Damit will ich natürlich in keiner Weise relativieren den eigenen Tatbeitrag oder eigene ideologische Beteiligungen an solchen Gruppen. Nur, wenn wir beispielsweise über Rassismus reden und über rassistische Chats, dann sind nicht alle gleich verstrickt in diese Thematik und in diese Kommunikation. Also, Kultur ist ein überindividuelles Normensystem, das uns ermöglicht, die Welt zu deuten.
Cop Culture ist vor allem als dominantes und gewalttätiges Phänomen sichtbar, aber es hat auch seine guten Seiten, räumt Beer ein.
Das ist ganz wichtig, weil wir oft den Eindruck haben, dass Cop-Culture eine deviante Subkultur ist. Und das stimmt nicht. Cop-Culture ist genauso für die vielen Rettungstaten, Hilfeleistungen, Gefahrenbewältigungen verantwortlich. Also zum Beispiel sich aufeinander verlassen können. Cop-Culture ist das Schmiermittel einer funktionierenden Polizei. Sie ist aber insofern eben ambivalent oder werterelativ, weil sie sowohl in die eine Seite als auch in die andere Seite Geltung entfaltet. Cop-Culture ist keine negative oder deviante oder delinquente Subkultur. Sie ist nicht nur für den Gewaltexzess verantwortlich, sondern auch für die Begrenzung von Gewalt. Wir haben ja bei verschiedenen Videos in letzter Zeit aus Frankfurt zum Beispiel gesehen, dass ein Polizeibeamter einen am Boden liegenden Mann mit den Füßen nochmal nachgetreten hat. Wir haben aber auch gesehen, dass dann sofort ein Kollege kam und ihm in die Arme gefallen ist, beziehungsweise ihn weggeführt hat. Auch das ist Cop-Culture.
Beer gibt einen Überblick über die niedergeschriebenen Leitbilder und die ungeschriebenen Handlungsmuster der Polizei.
Mal drei Stück. Wir sind unparteiischer Garant für Demokratie und Menschenrechte. Das ist so abstrakt formuliert, dass das jeder Polizist natürlich unterschreiben kann. Wir schaffen Vertrauen und Akzeptanz durch kompetentes Handeln. Da sagen schon Polizeikritiker beziehungsweise auch Insider, schön wär's. Ja, nicht alles Handeln von uns ist kompetent, aber es wird als kompetent eben dargestellt. Und das Dritte, wir sind offen, verständnisvoll und tolerant. Das kann nur jemand sagen, der nie auf der Straße war. Wenn Zivilermittler für Taschendiebstahl im Innenstadtbereich nach diesem Muster vorgingen, würden sie keinen Erfolg haben im Sinne einer Cop-Culture. Das heißt, diese Grundsätze, diese Leitbilder werden alle zwar vermittelt, sie leiten aber die Praxis tatsächlich nicht an. Im Gegensatz dazu stehen die sogenannten Handlungsmuster, die dummerweise eben nicht aufgeschrieben sind. Deswegen musste ich ein paar sammeln und anbieten. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Also der eherne Grundsatz ist, wir sind die Guten. Das könnte wirklich das Handeln einleiten, weil teilweise eben auch phänomenologisch Dinge gemacht werden, die eben so aussehen, dass sie nicht von den Guten stammen. Also wenn Gewalt angewendet wird beispielsweise, dann muss man sich sozusagen als ethisches Gerüst im Hintergrund immer halten, wir machen das aber, weil wir die Guten sind. Wir tun in brenzligen Situationen das Richtige. Oder ein Grundsatz, der schon viel Gefahr bedeutet hat und sie in Gewissensnöte gebracht hat, auch in ambivalente Situationen. Im Dienst gilt unbedingte Solidarität. Konflikte werden intern gelöst. Das ist so ein Muster. Das gilt auch schon Land auf, Land ab seit langer Zeit und verhindert eben, dass zum Beispiel Kritik geübt wird oder dass man die Vorgesetzten einschaltet, um einen Konflikt zu melden. Das ist genau das, was der Innenminister Reul jetzt aus Nordrhein-Westfalen von seinen Polizisten verlangt. Meldet eure Kollegen, wenn etwas passiert, was euer Gewissen kollidiert. Dagegen spricht aber die Cop-Culture und sie hat für viele Leute in der Polizei, für viele Menschen in der Polizei ein größeres Gewicht als ein Aufruf des Innenministers. Einmal begonnene Maßnahmen werden durchgezogen. Das sind zum Beispiel so Dinge, weiß nicht, wer von Ihnen so ein Video mal gesehen hat aus Hamburg, da wurde ein junger Mann festgenommen mit, glaube ich, 10 oder 12 Beamten, die dann versucht haben, den zu überwinden. Da ist niemand auf die Idee gekommen, einfach mal 2 Schritte zurückzugehen. Ja? Ein Ausstiegsszenario, ein Stoppszenario gibt es eigentlich so nicht in dieser Cop-Culture. Da wird bis zum Schluss versucht, die Dominanz zu zeigen, koste es, was es wolle. Und das verhindert manchmal auch einen angemessenen Einsatz, weil niemand dort auf die Idee kommt, einfach mal zu sagen, wir brechen jetzt ab, das rentiert sich nicht mehr oder das ist, wir machen mal 1 Minute Pause, machen dann wieder einen neuen Anfang. Das ist oftmals in dieser Cop-Culture eben nicht möglich. Toxische Männlichkeit betont die eigene Überlegenheit bei gleichzeitiger Betonung der Unterlegenheit anderer. Das ist häufig in Kontakten zwischen männlichen Polizisten und ihrer Klientel gut zu beobachten. Dort geht es um Über- und Unterordnung und nicht um Aushandeln von Positionen. Toxische Männlichkeit ist destruktiv auf Schädigung anderer und Limitierung der eigenen Emotionalität ausgerichtet. Limitierung der eigenen Emotionalität heißt, dass viele Männer in der Polizei, Frauen wahrscheinlich ähnlich, aber die sind nicht so ganz anfällig für diese Form von toxischer Rollengestaltung, dass viele Männer sich selbst ganz viel abringen an Emotionalität oder verweigern an Gefühlsarbeit und dieses anders ausdrücken. Dieser Männlichkeitstypus ist verantwortlich für ganz viele Formen des abweichenden Verhaltens. Rassismus gehört dazu, Sexismus gehört dazu, andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gehören auch dazu. Wenn wir eines wissen, Rassismus und Gewaltexzess ist nach dem, was ich aus der Polizeiforschung kenne und was ich selbst erlebt habe, kein ubiquitäres Problem, das alle gleich trifft. Rassismus und Gewaltsamkeit ist ein Männerproblem. Es gibt keine mythopoetischen Bestände über Widerstandsbeamtinnen. Aber es gibt ganz viele Stories und Geschichten über sogenannte Widerstandsbeamte.
Toxische Männlichkeit und Gewalt hängen oft eng zusammen. Aber sind Gewalt und Rassismus auch immer männlich?
Wir kennen viele, viele Berichte von sogenannten Widerstandsbeamten. Das sind Beamte, Männer, die das sogenannte polizeiliche Gegenüber so weit provozieren, dass es um sie schlägt, um dann in einer harten Maßnahme Gewalt anzuwenden. Also die quasi einen Widerstand mehr oder weniger durch ihr eigenes Handeln mit provozieren. Solche Reden, solche Stories gibt es von Frauen nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es die eine oder andere auch gibt, aber es gibt eben nicht die in den Geschichtsbestand der Polizei eingegangenen Reden. Und nur darüber kann ich sprechen. Ja? Wie gesagt, es mag hier Ausnahmen geben, aber es ist insgesamt, wenn man die binären Geschlechtsmodelle mal bemüht, eher ein Problem. Übergriffigkeit ist eher ein Problem von Männern, übrigens untereinander. Auch die Männer auf der anderen Seite haben etwas zu verlieren. Dort geht es um Ehre oftmals. Bei den Polizisten männlichen Polizisten geht es oftmals um Autoritätserhalt. Also um die Bewahrung der eigenen Dominanz. Ich nenne das die eigene Superiorität. Authority Maintenance Theory, die sagen auf einfache Weise runtergebrochen, wenn Polizisten merken, dass ihre Autorität in Frage gestellt wird, reagieren sie härter als in solchen Fällen, wo sie nicht gefährdet sind in ihrer Autorität. Von Gewaltsamkeit in der Polizei und von Rassismus in seiner Gestalt als Handlung, nicht als Haltung. Ich spreche von Rassismus eher als Phänomen einer Haltung, die man äußert. Wenn er dann aber übergeht in rassistisch motivierte Kontrollen, spreche ich eher von Diskriminierung. Und diese rassistisch motivierten Diskriminierungen sind in dem, was ich weiß, eher Männersache.
Der Begriff Gewalt ist ein ganz anderer, wenn er auf PolizeibeamtInnen gemünzt wird. Wer berichtet von der Vermischung der Begriffe Widerstand und Gewalt und erklärt, was alles als Gewalt gegen PolizeibeamtInnen definiert wird?
Und die Polizei als Dienstleistungsunternehmen und die Öffentlichkeit als Kunde, das ist in der Welt der Polizisten eben nicht immer so. Da ist der Bürger Herrschaftsunterworfener und wenn er sich der Herrschaft nicht unterwirft, also der persönlichen Herrschaft, dann wird er schnell vom Bürger zum Störer. Also ein Bürger ist nur so lange Bürger, wie er nicht stört. Wenn jemand sagt, kommen Sie mit und der sagt nein und fängt an, um sich zu schlagen, dann ist das ein Widerstand gegen eine Vollstreckungshandlung, nämlich die Mitnahme zur Dienststelle oder die Personalfeststellung. Und dann hat er einen Straftatbestand erfüllt. Und die hat gesagt, natürlich sehen wir, wenn Polizisten es beabsichtigen, Widerstandshandlungen Gewalt anzuwenden, dass wenn die sich zum Beispiel langsam die Handschuhe anziehen, ja, oder im Takt mit ihrem Schlagstock in die Hand hauen oder andere Dinge, das sind sozusagen Jingles, die auf der Gegenseite sofort eine Reaktion auslösen. Und das kann man steuern. Und das tun die Widerstandsbeamten. Die steuern das mehr oder weniger bewusst, um in eine Gewaltinteraktion hineinzukommen, bei der sie auf der rechtlich sicheren Seite stehen. Weil auch solche Handlungen als Widerstand zum Beispiel angezeigt werden und vor allen Dingen als Gewalt gewertet werden, die überhaupt keine Verletzung des Polizisten beinhalten, sondern einen sogenannten passiven Widerstand bedeuten. Und das produziert natürlich eine unendlich hohe Zahl an Fallzahlen, sodass die polizeiliche Kriminalstatistik auch von solchen Zahlen gespickt ist, wo ein Widerstand festgeschrieben wurde, der aber gar keine Gewalthandlung im Prinzip beinhaltet hat. Und so kommen Sie auf diese exorbitant hohen Zahlen von Gewalt gegen Polizei.